TechFreaks.
Der Hightech-Podcast von Bild.
Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
So, ja, nützt ja nichts. Martin, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen auch in die Runde, in die große Runde. Hier sind wir wieder, die TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Es ist so schön, Martin. Sag mal was, sag doch mal was.
Martin. Vor allen Dingen finde ich es schön, hallo erstmal. Das finde ich einfacher als guten Morgen, weil, ich glaube, du hast auch nach über 200 Folgen dieses Konzept des Podcasts nur bedingt durchdrungen, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir wissen nicht, wann die Menschen da draußen uns hören.
Doch, ich weiß das.
Tolle News.
Du bist halt nicht so nah an unserem Hörer dran. Das ist es halt. Du hast nicht das Gefühl für die Menschen. Deswegen, ich weiß, wann die uns hören. Außerdem komme ich aus Hamburg. Wir sagen immer Moin. Ne? Von daher.
So.
Für uns beginnt immer ein schöner neuer Tag. Für uns Norddeutsche. Jetzt kommst du. Ja.
Ja, mach mal. Fassungslos hinterlässt mich das alles. Absolut fassungslos. Komm, lass uns über Technik reden. Da kommt immer noch genug Unsinn dabei raus, aber nicht mehr ganz so viel, ganz so schlimmer.
Okay, aber Unsinn ist so. Unsinn ist ein gutes Stichwort für unser erstes Thema, weil ich bin mir immer unsicher bei solchen Dingen. Ich spreche von dem Oldtimer-Computer, der jetzt gerade verkauft wurde.
Ja, aber da waren doch, also jetzt wirklich, also ich würde ja verstehen, wäre das irgendein Oldtimer-Computer, aber also es wurde gerade um rund 400.000 Dollar ein Computer versteigert und der wurde, also es ist kein Hochleistungssystem und auch kein Supercomputer oder Quantenrechner oder so, sondern es ist ein ganz alter Computer und da sind halt die Fingerabdrücke von Steve Jobs drauf. Insofern, also was war es, was du mir sagen wolltest? Du verstehst nicht, warum der so billig war oder?
Ganz genau, weil man hat ja eigentlich erwartet, dass er so um die 600.000 Dollar bringt. Jetzt hat er mit 400.000 Dollar ja quasi, ist es ja ein Flop, ein Versteigerungsflop, ja, deswegen verstehe ich das nicht. Nein, ist natürlich der heilige Gral, ist klar.
Steve Flops.
Oh, wow. Es muss doch morgens sein.
Guten Morgen, Sven.
Es muss doch ganz früh morgens sein. Oh, so viele Tabletten kannst du gar nicht nehmen. Nee, also klar, der Apple One, ich habe das gefühlt, ist der auch nicht das erste Mal versteigert worden, aber die Fotos versprechen, sieht aus, als hätte der Wozniak den gestern zusammengeschraubt. So makellos.
Sehr, sehr hübsch auch, also gerade wenn man so auf dunkles Holz steht, eigentlich ein wunderbares Accessoire für den nächsten Selbstmord oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich finde ja, also ich weiß nicht, aber ich tue mich immer ganz schwer mit Computer und Holz und man sieht halt, dass da damals das Fitting und so noch nicht so optimiert war. Da gab es noch keine hässlichen Plastikgehäuse, zumindest nicht für zwei Jungs, die in der Garage saßen. Und dann hat man sich halt eine Holzkiste gebastelt und das Ding da reingedengelt. Also es hat schon einen gewissen Charme. Ich finde, schick ist allerdings nicht mit dabei.
Naja, gut, das ist, ich meine, damals in den 80er Jahren, ich meine, da war das Wohnzimmer deiner Eltern war auch hier in Kirschholz oder so ähnlichem Holz.
Ja, also dunkles Holz war eine Zeit lang, aber kommt ja, glaube ich, auch gerade wieder.
Ja, aber wenn man so denkt, das sind ja Unikate, das wurde ja quasi, wie du sagst, das Gehäuse wurde ja, es ist ja nicht aus dem 3D-Drucker für Regenwald, sondern 200 Dinger hat der Wozniak davon zusammengeschraubt, habe ich gelesen.
Ich finde das übrigens auch schön, diese Formulierung, da hatte jemand auch einen sehr feinen Sinn für Humor, von Steve Wozniak entworfen und von Steve Jobs zusammengeschraubt, habe ich irgendwo gelesen.
So rum war das, ne? Der eine Steve hat gebaut und der andere geschraubt, genau.
Die Verteilung, also Jobs war ja tatsächlich, wir Nerds hören das gar nicht gern und da nehme ich mich auch mit dazu, Steve war ja nicht so sehr das Hirn dieser frühen Phase von Apple, sondern mehr so der halt laut schreien konnte und der Leute begeistern konnte. Und diese Ingenieursleistungen der Firma kamen ja aus Herrn Wozniak eher raus.
Ja, und später auch anderen. Also ich habe jetzt Steve Jobs jetzt, also er steht bei mir in hohen Ehren innerlich, aber ich habe ihn jetzt nie wahrgenommen als den Ingenieur, der sich die Sachen, sondern das war immer der halt ein Gefühl hatte für, also vermeintlich für ein Gefühl dafür hatte, was die Menschen wollten, was sie brauchen, was vielleicht auch was ein bisschen, was das Design betrifft, aber vor allem auch, was das Anwendungsdesign, also ich versuche gerade englische Worte in meinem Kopf zu übersetzen, also diese ganzen, ne, iPod und wie das ist. Ich glaube, da hatte er immer ein Gefühl für was der Zahn der Zeit gerade erforderte. Aber war er in späteren Tagen auch wirklich auch ein technologisches Genie? Also ich glaube, er war eher jemand, der halt immer gesagt hat, ich möchte das und ich möchte dies und ich möchte jenes und es soll so aussehen und es soll die Funktionalität haben und es soll so einfach sein. Aber er war, glaube ich, nicht der sich hingesetzt hat, sondern da sind dann kleine, zu anfangs in der Garage Wozniaks dann 2 Quadratmeter gegangen und später halt ans andere Ende des Campus sind Leute in Keller gegangen.
Ja, definitiv. Ne? Nein, die große Leistung von Jobs ist nicht, Dinge erfunden zu haben. Das haben wir aber jetzt auch, also wird, glaube ich, niemand glauben, der diesen Podcast hört, hoffe ich zumindest, sondern die große Leistung von Steve Jobs war es immer, diese Produkte massenmarkttauglich zu machen, Technologien zu erkennen, die irgendwie cool waren, die wahrscheinlich seine Freunde benutzt haben und wo er sich immer dachte, wow, ich würde dich auch gern können, mach das doch mal so, dass ich das auch hinkriege. Nee, das ist böse, aber also das ist die große Leistung von Steve Jobs, ist Technologien massenmarkttauglich zu machen und in eine Form zu bringen, in der wirklich, ja, jetzt vielleicht nicht alle, aber sehr viele sie auch benutzen können. Und das war immer auch seine Rolle und da war er auch immer stark, wenn er sich auf das konzentriert hat. Es gab ja auch Momente, wo er versucht hat, mehr zu machen und da lief es dann immer nicht so gut.
Ja, also um meine frotzlige Einleitung mal ein bisschen wieder einzusammeln vom Start, ist natürlich immer komisch, wenn man in einem Podcast über etwas redet, was so eine Optik hat mit dem Holz und so, aber es sind natürlich, klar, das sind natürlich Zeitdinge, also historische Werke, die da geschaffen wurden und das ist ja halt irgendwie, ich kann schon verstehen, dass da so viel Geld für...
Aber ich mein, würdest du das machen, um das mal auf eine Ebene zu bringen, die über die reine News... Ja, naja, natürlich. Also, dass jetzt niemand sagt, ich raube eine Bank aus, um so ein Ding zu kaufen. Aber also ich bin ja leider nicht in der Situation zu sagen, ich könnte so ein Ding kaufen. Aber also ich würde mir jetzt einbilden, auch wenn ich sehr reich wäre, ich hätte da ganz wenig Interesse dran.
Ja, also das, aber da ich weiß immer nicht, ob man, wenn man, da, ich finde solche, so die Diskussion, wenn du das Geld hättest, würdest du es kaufen, das ist immer ganz schwer, weil ich tendiere immer zu sagen, nein. Also ich tendiere auch dazu zu sagen, ich hätte nicht 3 oder 30 500.000 Euro Autos in der Garage. Also, ne, ich würde immer sagen, würde ich nicht. Ich würde mir ein anständiges Auto kaufen. Und auch das wäre wahrscheinlich, in dem Moment, wo ich das sage, wäre es wahrscheinlich schon gelogen, weil ich dann wüsste, ich hätte dann eigentlich noch gern einen kleinen Mini dabei. Und, ne, das ist, ne, aber ich würde jetzt spontan sagen, nein. Also, ich würde auch kein Picasso oder Da Vinci oder was weiß ich an die Wand hängen, sondern ich, wenn dann Kunst, würde ich halt von kleinen Künstlern, die können auch gerne mehr kosten. Also, aber ich bin nicht der Typ, der sich sowas kaufen will. Ich kann es nur halt nachvollziehen, wenn Leute sich in eine Vitrine irgendwie andere Sachen stellen, dass das für die dann halt auch irgendwie so eine, also andersrum, ich wollte einfach sagen, dass Technologie auf der Ebene mit so einem quasi historischen Wert, dass das auch kunstartig gehandelt wird, kann ich verstehen. Das wollte ich nur dazu sagen. Kaufen würde ich es mir definitiv nicht. Nö, also Punkt. Kann ich, glaube ich, noch eher als das teure Auto, kann ich sagen, würde ich mir nicht kaufen.
Weiß man denn, wer das gekauft hat?
Nee, das ist, wie es immer so schön heißt, ein Sammler, ne? Also da wurden ja auch bis dato 20 wurden, glaube ich, bis dato verkauft von diesem Teil, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber es gab keinen Namen, der da irgendwie genannt wurde, außer dass das Holz aus Hawaii kommt und Koa Akazie oder so ist. Aber nee, wer das gekauft hat, weiß ich nicht. Nee.
Ja,
Nö, aber das ist, ist schön. Also, aber es ist ein Schnappo. Also ich hab gelesen, dass die anderen 19, die bis dato verkauft wurden, immer deutlich teurer verkauft wurden. Also da hat jemand richtig ein Schnäppchen gemacht.
Naja, wenn er es später mal wieder verkaufen kann oder jetzt entsprechend glücklich ist. Also ich glaube, das ist ja am Ende immer so der Maßstab. Da muss jetzt jemand halt glücklicher sein, als er mit, weiß ich nicht, 400.000 Dollar Autos geworden wäre. Ja. Und das kann man sich ja prinzipiell schon vorstellen. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich kaufen müsste, das mich so irgendwie glücklich machen würde. Bin ich, glaube ich, nicht der Typ zu. Aber also ich kann schon verstehen, dass es so für den einen oder anderen Sachen gibt, wo er sagt, ach, das wollte ich immer schon mal haben, das erinnert mich an.
Na, was ich gerade neulich mal im Freundeskreis gesagt habe, ist, ich hatte schon mal vor 30 Jahren, oder ist es vielleicht sogar noch länger her, wollen wir nicht drüber reden, hatte ich immer den Traum, dass ich irgendwann mal eine Wand habe in meinem Zimmer. Das war, bevor man sich vorstellen konnte, dass man mit einer Frau und Familie mal zusammenlebt. Ne, wo quasi alle, wo ich ganz viele alte Konsolen und wo ein C64 drin steht, wo ne, ein alter Dreamcast und eine Sega, Mega Drive. Und, weißt du, so eine Wand mit so eine, quasi eine, so wie so eine Computermuseumswand habe. Das habe ich mir früher mal vorgestellt. Also jetzt nicht, dass ich dafür extra dann ein paar Tausend ausgegeben hätte, um sowas zu kaufen. Aber früher habe ich immer gedacht, oh, ich behalte die alle und dann stelle ich die da ein und immer später, dann wird das bestimmt ganz toll sein. Ja, habe ich nicht gemacht. Aber von daher dieses, dass es so Leute
gibt. Wer weiß, was für Schätze schon bei dir quasi
hätten in der Wand stehen
im Müll gelandet sind.
Das stimmt. Oh Gott.
Und in wie viel Müll du jetzt sitzen würdest, hättest du beschlossen, das alles zu behalten?
Ja, das kann.
Das ist ja immer die Kehrseite. Also ich habe so ein paar alte Sachen noch bei mir rumliegen und muss mir dann regelmäßig überlegen, ob das wirklich irgendwie schlau ist, was ich da mache. Also ich habe zum Beispiel noch das Google G1 rumliegen, also das erste Android-Handy. Ich habe noch ein iPhone 1 rumliegen. Ich habe auch noch ein Samsung Galaxy S rumliegen, also damals das erste, das lustigerweise wir ja exklusiv seinerzeit, also weltexklusiv seinerzeit gezeigt haben. Da ist das erste Foto des ersten Samsung Galaxy S. Mhm. Gab es seinerzeit in der Bild am Sonntag. Und ja, da, also es liegt noch so ein bisschen was rum, aber ich habe halt nicht so das Gefühl, dass das später mal meine Renteneinkünfte deutlich erhöhen wird, weil ich so das Gefühl habe, dass, also es fühlt sich alles schon sehr schrottig an inzwischen.
Ja, aber also ich wäre vorsichtig, wir sollten deine Adresse nicht rausgeben. Ich glaube, dass so manche hat gedacht, oh, bei dem Eisenhower, da lagert noch was. Also ein iPhone 1, sag mal, schreiben wir nicht in den letzten Jahren regelmäßig mal drüber, dass irgendwelche Wahnsinnigen dafür auch schon ganz viele Geld ausgeben.
Aber ja, aber original verpackt. Meins ist ja, du, ja benutzt.
Ah ja, okay. Ja.
Also ich, das ist ja auch immer so eine Sache, wenn dann irgendwelche Videospiele wieder gefunden werden, die dann plötzlich wahnsinnig wertvoll sind. Die sind dann halt alle original verpackt, unbenutzt, noch verschweißt und die Packung wurde nicht angeguckt in den letzten 400 Jahren oder so. Und das alte Cartridge, das bei dir noch irgendwo im Keller liegt, ist halt dann am Ende auch nichts wert. Mhm. Das ist immer so.
Sag mal,
dass das so schade ist für Leute wie dich und mich.
Ja, um diese alte Männerthemen nochmal weiterzutreiben, also zumindest in eine gewisse Richtung, habe ich eine ganz kleine Frage an dich, eine Nachricht, die ich heute Morgen gelesen habe, war so ein Auslöser irgendwie. Die Nachricht ist relativ einfach. Apple will wohl zukünftig möglich machen, dass man seine eigenen iCloud-Daten an niemanden vererben kann, wenn man denn mal stirbt. Also, dass es da eine offizielle Regelung gibt. Und das hat in mir so ein bisschen ausgelöst, weil ich schon so oft drüber nachgedacht habe, was passiert eigentlich? Ich habe ja so unfassbar viele Konten und da sind ja auch teilweise Dokumente über da und hier und ja. Da sind ja, hast du da irgendwie vorgesorgt? Weil eigentlich müsste man doch mal.
Ja. Echt? Ja, habe ich. Man muss allerdings auch sagen, auch einer der Gründe, warum Apple halt so eine schlimme Firma ist, die Tatsache, dass die das jetzt ankündigen, bedeutet natürlich bisher, dass Apple das bisher streng verboten hat. Also es gab ja auch schon Leute, die da versucht haben zu klagen und Apple war bisher knallhart und sagte, okay, wenn der Typ tot ist und ihr das Passwort nicht mehr habt, ist der Typ tot. Und da gibt's auch nichts. Und das ist natürlich schon eine Katastrophe, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, du bist Familienvater und hast die Fotos deiner ganzen Kinder, deiner Familie, absolut, deiner ja, vielleicht sogar noch Eltern, Großeltern in deiner iCloud und dann, weiß ich nicht, kommst du in einer furchtbaren Hai-Attacke ums Leben. Und dann kommt plötzlich niemand mehr an diese Daten ran, weil du dir da keine Gedanken gemacht hast. Und Apple sagt, ja, tut uns leid, aber wir löschen sie dann übrigens auch irgendwann mal, wenn ihr nicht mehr dafür bezahlt. Und übrigens, ihr dürft auch nicht mehr dafür bezahlen, weil wir lassen euch an die Daten auch nicht mehr ran. Und das war bisher tatsächlich Stand der Dinge, zumindest als ich das vor ein paar Jahren mal recherchiert habe. Und da gibt es Firmen, die gehen da besser damit um. Und da gibt es Firmen, die gehen so mittelgut damit um. Microsoft zum Beispiel kannst du einen Totenschein einreichen und wenn du dann nachweisen kannst, dass du quasi der Erbe bist, dann kriegst du auch Kontozugangsdaten beziehungsweise kannst das Passwort dann zurücksetzen entsprechend. Wer sehr schlau damit umgeht, ist Google, bei denen meine ganzen Daten liegen. Da ist es tatsächlich so, dass du über ein relativ einfach zu bedienendes Interface so ein paar Dinge definieren kannst, die passieren, wenn du das Konto lang nicht mehr benutzt. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich mich ein Vierteljahr lang nicht mehr einlogge in mein Google-Konto, dann gehen die Zugangsdaten dazu an meinen Sohn. Jetzt hoffe ich, dass der dann noch lebt und nicht in einer tragischen Hai-Attacke mit mir zusammen ums Leben kommt. Aber
warum lache ich da jetzt allein eigentlich?
Super die, leid. Die Option, dass das möglich ist, eigentlich schon ganz schlau.
Ja, absolut, absolut. Aber gibt es eigentlich, ich habe so das Gefühl, oder ist das jetzt gerade eine Marktlücke, da müsste es doch einen Service geben, oder? Also ich fände,
es gibt Leute, die, ja, da gibt es mehrere. Ne? Ich habe nur so das Gefühl, also was ich immer empfehle, wenn mich jemand sowas fragt, ist ja, einen Passwortmanager zu benutzen.
Das stimmt.
Und das mache ich ja. Ein guter Passwortmanager bietet auch die Option, diese Passwörter irgendwann mal unter bestimmten Bedingungen zu vererben an irgendjemand anderen oder mit jemand anderem zu teilen.
Ach, ist
und
das so?
Das ist in meinen Augen eine schlaue Lösung, dass man einfach da entsprechende Routinen einrichtet und sich einmal Gedanken macht. Weil also wer immer Zugang zu meinem Passwortmanager hat, also mehr Leben habe ich nicht zu bieten, als das, was da drin gespeichert ist. Und das, also als der bei uns in der Familie all diese Dinge verwaltet und regelt, gibt mir das auch ein gutes Gefühl für den Fall, dass ein Hai vorbeikommt.
Siehst du mal, Mensch, das ist doch toll, wenn man in diesem Podcast einfach auch mal Dinge anspricht, die man vorher nicht besprochen hat. Das finde ich einen total hilfreichen Hinweis. Also nicht nur das mit Google, sondern das mit dem Passwortmanager. Ich nutze ja auch einen und ich wüsste gar nicht, ob das da drin ist. Aber das finde ich total spannend. Finde ich sehr gut. Guter Hinweis. Danke dir. Habe ich wieder was gelernt. Hervorragend. Es ist doch gut, mit dir einen Podcast zu machen.
Manchmal lohnt es sich dann doch, ja.
Manchmal.
Ja. Ich weiß noch nicht, wann der Moment kommt, an dem es sich für mich lohnt, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass er irgendwann noch kommen wird.
Ja, doch, ganz sicher. Ich hab da ein gutes Gefühl, dass sich das irgendwann auszahlt. Du, apropos, also wir haben in der letzten Woche, das war eigentlich gar kein großes Thema, aber ich bin da jetzt gerade wieder in dieser Woche drauf gestoßen. Also aktuell hat Sony vermeldet, dass sie die Produktion der PlayStation 5 doch irgendwie drosseln aufgrund von Teilenmangel. Steam Deck hat seine Handheld-Konsole also Steam hat das Steam Deck Launch hat auch nach hinten verschoben, glaube ich, 2 Monate. Ich war bei IKEA am Wochenende und die Regale waren so gut wie leer und man sagte mir, ja, wir kriegen im Moment keine Lieferungen, es kommt nichts nach. Und ich lese, oder Quatsch, andersrum, ich habe im Radio heute Morgen irgendwie aus dem Ohrenwinkel irgendwas mitbekommen, dass wirklich auch Ressourcen wie Papier und also solche ganz normalen Dinge des Alltags gerade alle knapp werden. Das ist, hast du da auch so ein bisschen, bist du auch ein bisschen scary oder sagst du, das wird sich schon alles jetzt relativ schnell wieder nivellieren? Ich bin so ein bisschen.
Ja, ich glaube, das ruckelt sich schon wieder zurecht.
Ich bin so total unruhig gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch an
Kopfschmerzen. Ja, du siehst jetzt halt, also ich hoffe halt, dass die Industrien so ein bisschen draus lernen. Also das ist halt, ich weiß noch, als ich aufgewachsen bin, war dieses Just in Time irgendwie plötzlich ganz geil. Und ich hatte neulich auch mal mit jemandem gesprochen, der im Chipmarkt tätig ist und der sagte, in der Autobranche ist es halt tatsächlich so, die sind sehr, sehr hart und die hätten gern, also deren Vorstellung von einer optimalen Fertigung ist, dass in dem Moment, wo quasi das Auto dann schon fast von der vom Band rollt, am Ende nochmal jemand von dem Chip-Hersteller kommt und den einzelnen Chip dann ins Auto reindrückt. Also die sollen möglichst so ankommen, dass man sie direkt verbraucht.
Ja, genau.
Und so ist halt unsere ganze Industrie aufgestellt. Und klar, wenn dann mal irgendwo Transportketten abreißen, dann reißt halt auch die ganze Fertigung ab. Das stellt man fest. Und ja, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Ich bin gespannt, wie lang. Aber es ist halt so ein Effekt, der sich wie so ein Stau nach hinten durchzieht. Vorne bremst mal einer blöd und hinten stehen 500 Autos dann irgendwie auf der Autobahn rum, stundenlang. Insofern, es wird weniger, aber auf der anderen Seite sind ja auch schon so erste Anzeichen von Entspannung wieder sichtbar und das dauert jetzt halt noch ein bisschen. Dass Steam sein Steam Deck nicht launcht, finde ich allerdings tatsächlich auch ein bisschen dramatisch, weil das schon eins dieser Geräte gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, das könnte nochmal richtig spannend werden. Also ich glaube immer noch nicht, dass die ihre Versprechen halten können. Aber ja, schauen wir mal.
Ja, mal sehen. Lass uns nicht schon wieder über das Weihnachtsgeschäft reden. Obwohl, vielleicht sollten wir in einer der nächsten Wochen mal ein bisschen über Weihnachten reden, aber dann eher inhaltlich, was man so an schönes
ja,
an Technik
hat. Ja, und es sollte, glaube ich, keine PS5 sein. Also das ist auch so. Da sieht es immer noch sehr düster aus. Ich habe die Tage mit jemandem gesprochen, der dann sagte, naja, es gibt jetzt von Sony auch schon einen Controller, der ein Weihnachtsmotiv noch mit auf der Packung draufgedruckt hat, sodass man den Controller quasi als Gutschein für die Konsole verschenken kann, die dann irgendwann mal im nächsten Jahr ankommt. Und da muss ich sagen, das zeigt schon, wie hoch die Verzweiflung da auch ein Jahr nach Marktstart, das ist ja das, was so irre ist, immer noch ist.
Ist unfassbar, ja. Aber das ist natürlich in der Tat der Zeit geschuldet. Das wäre uns, glaube ich, undenkbar gewesen. Aber ist schon, wird spannend. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt so sich jetzt bis Ende November noch so tut, weil da werden dann die Leute ja echt unruhig, wenn sie keine Geschenke einkaufen können. Aber mal schauen.
Ja, aber wie schon gesagt, also wer jetzt plant, also gerade bei allen Spielkonsolen, egal ob Xbox, ja. Switch oder PlayStation, fangt früh an. Es ist, also sieht bei allen dreien sind die Nachschubsituationen nicht so, wie man sie sich vor Weihnachten wünschen kann. Also wer am 23. losgeht und hofft, in irgendeinem Laden noch irgendwas zu kriegen, der sollte dann halt gut im Gutschein malen sein.
Ja. Ich finde es ja ganz gut. Das ist so eine Quelle gewesen, von der man immer nicht weiß, was man davon zu halten hat. Aber es gab eine Geschichte vor ein paar Tagen, dass jemand orakelt hat, aber das kann so verschwörungstheorie-mäßig sein, dass Sony überlege, so Chargen von Chips zu nutzen in der PlayStation, in der Produktion der PlayStation 5, die sie eigentlich schon quasi vor dem Start aussortiert hatten. Also wo sie gesagt haben, nee, das geht nicht. Und da dann quasi so die etwas schlechteren, weniger leistungsstärkeren Chips oder B-Ware, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass das eher Verschwörungstheorie war als wahres, also besser so, weil es ist, glaube ich, auch nicht das einzige Problem. Ich glaube, ein weiteres Problem ist, die Dinger hier irgendwie durch die Welt zu karren. Auch das ist, glaube ich, gerade
nicht so einfach. Ich glaube auch, dass Sony, also man weiß es ja immer nicht. Es gibt solche Firmen, fangen ja irgendwann an, plötzlich sehr irrational zu agieren. Und aber also diese Marke PlayStation 5 zu beschädigen, wäre natürlich schon wahnsinnig dämlich. Ja. Also insofern kann ich mir das nicht vorstellen. Was allerdings tatsächlich schon passiert ist, es gibt eine Koop mit GameStop, glaube ich. Die versucht, alte PlayStation 4s aus dem Markt quasi zurückzuholen, weil auch da ist der Nachschub eng.
Stimmt, ich habe auch eine Mail bekommen, wo ich gefragt wurde, ob ich noch eine alte PlayStation 4 habe. Stimmt.
Da gibt es jetzt Trade-In-Programme, die auch gar nicht so unattraktiv sind. Und der Plan ist tatsächlich, die wieder zu verkaufen. Also nicht irgendwie so gebraucht, sondern halt dann in so einem klassischen Refurbished-Prozess. Also die gehen dann mal zum Hersteller zurück und werden auf Stand gebracht und dann wieder verkauft, weil eben auch da die Nachfrage höher ist als das Angebot momentan. Was ich eigentlich noch viel absurder finde,
ja, ganz, total irre, ja.
Dass die PlayStation 5 ausverkauft ist, ist die Tatsache, dass die PlayStation 4 knapp ist. Das finde ich, also... Ja, weil also wir sagen jetzt seit Jahren, kauft das Ding nicht mehr, seit einem Jahr zugegebenermaßen, weil es erfahrungsgemäß halt diese Geräte kommen dann sehr schnell an das End of Life oder zumindest an das End of Life, das noch Spaß macht, wenn es eine nächste Konsolengeneration gibt. Und dass das aber offensichtlich viele da nicht davon abhält, das Ding jetzt noch zu kaufen, finde ich schon auch bemerkenswert.
Ja.
Und das sind sicherlich nicht nur Leute, die ihre PlayStation gerade in einem Anfall von Verzweiflung zertrümmert haben und jetzt feststellen, dass sie keine Fünfer kriegen und drum nochmal eine Vierer kaufen oder so. Also es ist einfach ein absurder Markt momentan.
Ja, es ist verrückt. Es ist verrückt. Ich erwähne es nur, weil wir das auch als Thema in den letzten Wochen hatten. Natürlich, klar, Stichwort Facebook Meta. Wir haben ja relativ wenig Gutes darüber orakelt, was das so bringt. Sind ja keine großen Freunde von diesem Metaverse. Aber jetzt, es mehren sich jetzt so Stimmen, dass da Kooperationen geschlossen werden, wo ich immer denke, aber so skeptisch wie wir beide auch sein mögen, die Industrie draußen scheint da nicht ganz so skeptisch zu sein. Also jetzt
ja, aber
Microsoft, das ist ja AMD, das sind normal. Große Player.
Ja. Ja, aber also man muss mal gucken, was die tatsächlich machen und was die da investieren. Also mein Eindruck ist, ganz oft sitzen bei diesen großen Firmen schlaue Menschen und sagen, naja gut, komm, lass uns mal unseren Namen für so eine Koop hergeben und dann ist auch wieder gut. Also das Metaverse ist ja keine Erfindung von Facebook, auch das muss man vielleicht nochmal ganz klar sagen, sondern... Das ist eine Erfindung der Industrie, die uns wahrscheinlich auch schon so tolle Sachen wie 3D-Filme und Virtual Reality gebracht haben. Also so Mega-Hits. Und da die Leute, die bisher Virtual Reality gemacht haben und die jetzt auch alle verstanden haben, dass man damit wahrscheinlich nicht reich wird, die sagen jetzt, aber dann nennen wir es Metaverse und dann ist das wieder viel geiler. Und ja, also... Nochmal, ich glaube immer noch nicht, dass diese Technologie so weit ist, dass sie vor dem Durchbruch steht. Und ich glaube, das ist die nächste große Industrieblase. Da wird jetzt wieder Geld reingesteckt und dann wird es in 10 Jahren wird's ganz unglückliche Investoren geben, die sagen, ja, aber Facebook hat das doch gemacht und Microsoft wollte da was machen und jetzt ist trotzdem mein Geld weg. Also das ist mein Eindruck. Ich würde da, also würde mich heute jemand anrufen und sagen, wollen Sie nicht für ein Metaverse-Unternehmen arbeiten? Ich würde sagen, nö.
Also du meinst,
und ich müsste auch nicht lange nachdenken.
Ja, du meinst nicht nur, weil große Namen wie Microsoft, AMD und so jetzt da ein bisschen auf den Zug springen, dass das gleichzeitig...
Ja, was erfahrungsgemäß halt immer passiert in diesem Moment ist, jeder sagt, ja, machen wir auch.
Ja.
Und dann labelt man irgendwas um, was man vielleicht eh schon entwickelt gerade oder sucht sich eben einen Partner, der sich dann ganz stolz damit brüstet, dass er jetzt was mit Microsoft macht, mit AMD macht oder so und schaut halt, dass man da nicht, also es geht halt auch viel um die PR in dem Moment, also dass da niemand sagen kann, oh, Facebook wird das Metaverse erobern und was macht denn da eigentlich Firma XY, warum machen die da nichts? Sind die vielleicht sogar hinten dran? Und dieser Eindruck darf halt nicht entstehen. Und da sind solche Nachrichten immer ganz gut. Ich bin gespannt, wenn mal jemand an dem Punkt ist, wo er sagt, ich zeige euch mal was. Ich setze euch mal eine dieser furchtbaren Brillen auf und ich zeige euch mal, wie das Metaverse aussieht. Dann, finde ich, können wir mal drüber reden. Also das Metaverse gibt es bisher ja eigentlich nur... auf PowerPoint-Präsentationen.
Nein, der Marc hat da bestimmt schon mal so eine Brille aufgehabt und wandert jeden Tag 2 Stunden von dem Metaverse Starbucks zu in ein Metaverse-Kino und solche Sachen. Das ist bestimmt total toll. Ja. Nee, Second Life, 3 Punkt Schieß mich weg wird.
Second Life lief auch total gut.
Ja, genau. war auch total.
War super.
Total erfolgreich. Nee, man super muss. Spaß ich glaube, eigentlich ist es die Tochter Instagram, also von Facebook jetzt, die Tochter Instagram, die Zeichen der Zeit erkannt hat. Wie so viele dieser Tage. Denn die testet jetzt mal dieses Take a Break Feature. Das finde ich toll. Na, dass Instagram mir meldet, du bist jetzt hier viel zu lange, mach doch mal Pause von Instagram. Ist das nicht schön, wie sie an uns denken und wie sie dafür sorgen, dass unser Körper, Geist und unsere Seele quasi nicht in diesen sozialen Medien und so weiter. Ja,
es ist eigentlich auch schade, dass es nicht das Francis Hogan Feature heißt.
Francis Hogan.
Und es ist natürlich auch so, man könnte das ja auch schon mit allen gängigen Betriebssystemen da draußen machen. Also sowohl iOS als auch Android bieten ja die Möglichkeit an zu sagen, und wenn du länger als 30 Minuten in einer App bist, dann sagen wir dir mal Bescheid. Oder wir sperren dir die App auch, wenn du das möchtest. Ja, ich glaube, also es ist halt bei Instagram ja auch wieder so, es ist eine Funktion, die sollst du dann anschalten und...
Mal ehrlich gesagt, all das, also ob das nun bei den Handys ist oder ob das bei den, all das, was die jetzt gerade machen, das ist doch nur, weil sie versuchen, so ein bisschen den Zeitgeist abzubilden.
Nein.
Interesse haben die
überhaupt nicht. Die wollen der Regulierung entgehen. Da geht es nicht darum, den Zeitgeist abzubilden, da geht es darum, dafür zu sorgen, dass nicht ein Gesetzgeber kommt und sagt, so und so sehen die vernünftigen Lösungen aus und die setzt ihr jetzt gefälligst um. Das ist, wer noch ein bisschen älter ist als ich oder mal Dinge gelesen hat, der erinnert sich vielleicht noch, wie das mit der Regulierung von Tabak war. Da hat ja auch zwischendrin dann mal die Tabakindustrie gesagt, ja, aber wir weisen die Leute ja darauf hin, dass sie nicht so viel rauchen sollen. Und eigentlich wissen wir ja auch gar nicht genau, ob das alles so schädlich ist. Und es gibt doch auch so viele gute Dinge, die das Rauchen macht. Und genau in der Phase sind wir jetzt. Also die versuchen jetzt einfach momentan sehr verzweifelt, und zwar wirklich verzweifelt, einer Regulierung zu entgehen, die dringend nötig ist.
Also halte ich jetzt nicht für komplett abwegig, aber ich halte es noch für deutlich, deutlich weiter weg als das, was ich mit Zeitgeist meine. Einfach, dass es sehr en vogue ist, zu sagen, wir müssen die Menschen dazu bringen, nicht mehr so viel auf das Display zu gucken. Wir müssen versuchen, sie dazu entlassen. Wir müssen den Jugendlichen, den Kids, wir müssen irgendwie... Also ich glaube, das Interesse haben sie nicht. Ich meine, ich weiß, was du meinst, und es ist, aber ich sehe die Möglichkeit der Regulierung von gesellschaftlicher Stelle, um es mal nicht politisch zu sagen, halte ich noch viel weiter entfernt, als dass der Druck von den Menschen, die halt sagen, das ist alles, die Kids verdummen und wir müssen da irgendwas tun und die Menschen sind da. Die verlieren sich in diesen Welten. Ich glaube, das ist das, wo die versuchen jetzt einfach mit diesem Pflaster, dass sie irgendwie solche Funktionen versuchen, da eigentlich nur opportun zu sein. Und also ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass sie versuchen, gegenzusteuern da auf jeden Fall. Ja, ja, also ich halte das für Blödsinn. Das sagt allerdings, weil ich bin eigentlich mal ein Vertreter davon, also gerade was Kinder betrifft, sollten die Eltern versuchen, da ein bisschen Einfluss zu nehmen. Aber das klingt, das kann ich als Vater von zumindest einem Teenager sagen, du kennst das ja auch, das lässt sich natürlich auch leichter sagen. Also ich fordere das ein und schaffe es auch in vielen Fällen natürlich nicht, diese Regulierung von meiner Seite aus zu tätigen. Aber es ist schon so, dass ich nicht glaube, dass solche Funktionen in den Händen der, die beste Regulierung ist das, was du gesagt hast, dass du Bildschirmzeit als Eltern für die Endgeräte deiner Kinder einrichtest. Aber auch das ist nur theoretisch ein Pflaster, weil die finden Möglichkeiten, das glaubst du nicht. Und von daher, naja, ich bin da so ein bisschen, ich meiner Meinung nach, die sollten, die Instagrams und Facebooks und wie sie auch alle heißen dieser Zeit, sollten so einen Quatsch lassen. Weil ich glaube, dass es nichts bringt. Aber gut, das ist ja auf jeden Fall etwas, wo wir auch noch lange drüber reden können. Aber im Endeffekt lässt sich darüber genüsslich streiten, ob wir auf die Kinder Einfluss nehmen müssen oder nicht. Oder ob wir... Bitte? Was hast du gesagt?
Ich wollte dir widersprechen, aber...
Du wolltest, ja, gut, es ist, ja. Also ich,
wie so oft?
Ja, sorry, ich habe einen Monolog gehalten. Es ist ein bisschen irgendwie, was soll's. Es ist, lässt sich, am Ende des Tages wird sich das schon, müssen wir das regulieren, müssen die Kinder, das wird sich irgendwie...
Ja, aber das ist genau das, was ich gerade versuchte, dir zu sagen. Die Wahrheit ist, dass all diese Regulierungsmethoden eben nicht funktionieren. Was du ja auch schon gesagt hast, die Kinder finden Wege drumherum. Ja. Die einzige vernünftige Regulierung ist halt mit den Kindern reden, Angebote schaffen, die attraktiv sind außerhalb des Displays. Und das auch vorzuleben, weil unterm Strich kopieren die Kinder uns. Mhm. Und wenn wir denen zeigen, dass es total geil ist, ständig ins Display zu gucken, dann gucken die auch ständig ins Display.
Da sind wir wieder beim Rauchen, ne? Deswegen rauchen weniger Kids heutzutage, weil weniger Eltern rauchen.
Ja, ich glaube auch, dass das, also wir sind halt ein Vorbild für unsere Kinder. Und da muss sich, glaube ich, jeder einfach mal an der eigenen Nase packen. Und da hilft es dann auch nicht, irgendwelche Funktionen anzuschalten, weil du gehst in einen Wettlauf mit deinen Kindern, den die meisten Eltern nicht gewinnen können.
Ja.
Die haben viel mehr Leidensdruck, die haben viel mehr Zeit, sich zu kümmern, viel mehr Spaß dran, dir das Leben schwer zu machen, als du da als Eltern hast mit irgendeiner Screentime-Software oder sonst irgendwas. Ja. Und da, also das Vernunft, sprecht mit euren Kindern, es schadet nicht.
Das schadet nicht.
Naja, nicht oft.
Ganz genau. So, wir haben genug gesprochen heute, finde ich.
Ja, ich finde auch. Ja, schlaft schön und bis nächste Woche.
Das war kurz. Ich liebe es. Bis nächste Woche. Ciao.